Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Oft geht es in letzter Zeit darum, wie die radikale Rechte soziale Medien nutzt, um Anhänger zu gewinnen. Facebook für die Boomer, TikTok für die Jungen. Wir fragen jetzt mal, welche Druckschriften hier verbreitet werden. Und zwar nicht die üblichen Pamphlete und Hetzschriften, sondern welche Romane auch in der politisch-rechten Szene gerade beliebt sind. Denn es gibt sie, wie unser Kollege aus der Lesart-Redaktion Nils Schniederjahn weiß. Er hat sich in diesen Komplex eingearbeitet, recherchiert, die Bücher gelesen und ist jetzt im Studio. Hallo Nils.
Hallo, guten Morgen.
Ich sehe hier auf dem Tisch schon auf dem einen Buchcover so eine kleine Schlange als Verlagslogo. Das ist doch der Antaios Verlag von Götz Kubitschek, nicht wahr?
Ganz richtig. Der Verlag ist ja eher bekannt für die Sezession, die Zeitschrift, auch bekannt für Theorieschriften. Auch dafür sehr eng in die AfD vernetzt zu sein und wird seit 2024 als rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz. Aber es gibt auch eine Romanreihe seit vergangenem Jahr und die ist angelegt auf 8 Bände.
Und was für Romane findet man da?
Also wenn man sich anschaut, was da so für Romane verlegt werden, dann kann man sagen, da gibt es neu aufgelegte Romane für die Nostalgiker unter den Rechten. Ein Beispiel ist zum Beispiel der neueste Titel der Reihe, das Buch Larissa von Hubert Gilbert.
Der Name sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Wer war da? Hubert Gilbert?
Hubert Gilbert war ein deutsch-schlesischer Schriftsteller, der vor allem in der Weimarer Republik außerdem ein Buch in der NS-Zeit publiziert hat. Die restliche Lebensgeschichte ist eigentlich wie sein Werk weitgehend unbekannt. Was man weiß, 1944 wurde er im von den Nazis besetzten Kopenhagen im Alter von 55 Jahren von einer dänischen Attentäterin ermordet. Die Vermutung, dass er den Nazis selbst also auch nahestand, liegt nicht fern.
Und worum geht es in dem Roman?
Man könnte sagen, nach allem, was man so weiß, ging es um sein Leben. Es spielt in den 1920er Jahren. Protagonist ist der ehemalige Hauptmann Ilgen, der nach dem gescheiterten rechten Kapp-Putsch zunächst durch die Weimarer Republik geistert. Da wird er dann von Freunden und Bekannten eingestellt, verfolgt nebenbei aber immer auch die deutsch-nationale Sache weiter, indem er dann zum Beispiel mit anderen Freikorps in Oberschlesien gegen polnische Paramilitärs und die Bevölkerung kämpft. Besonders lustig wird das Buch dann aber, als er in die junge Sowjetunion kommt und dort dann zum General der Roten Armee wird.
Oh, wie geht denn das zusammen? Ich meine, so als Rechtsradikaler ist man den Kommunisten ja früher wie heute nicht so wohlgesinnt, oder?
Nicht unbedingt. Also ideologisch ist es ganz interessant. Die Hauptfigur ist nämlich eine Art Nationalbolschewist. Das heißt, den Kapitalismus findet er auch eher zwielichtig. Er wundert sich dann zum Beispiel, dass die Industriellen ja gar nicht selbst arbeiten, sondern immer alles von Generalbevollmächtigten erledigen lassen. Für seine Sympathien für das sowjetische Projekt gibt es dann aber 2 Gründe. Erstens hält er es im Kern für ein russisch-imperialistisches Projekt und dafür hat er ja Sympathien. Und außerdem lockt ihn auch die Liebe. Er hat sich nämlich in Larissa Werner verliebt, eine Figur, die auf der sowjetischen Schriftstellerin und Revolutionärin Larissa Reisner basiert. Und in die hat sich der Protagonist verguckt und landet dann plötzlich in Turkestan, wo er ein Regiment gegen die einheimischen Aufständischen anführt. Am Ende geht er dann nach mehreren Malaria-Anfällen auch siegreich da raus, nur um dann zurück in Moskau gleich von der Geheimpolizei wieder verhaftet zu werden.
Das hört sich jetzt aber nach einer wilden Geschichte an, also mit Sympathien für die Kommunisten, aber auch Warnung davor. Aber ist das denn jetzt wirklich ein rechter Roman?
Also auch so ein Text ist mehrdeutig, er lässt sich nicht auf, das ist einfach eindeutig rechts einstampfen. Aber die Charaktere selbst bleiben meist recht flach. Entscheidende Stellen werden gar nicht wirklich weiter ausgeführt. Etwa wenn er da mit seinem Freikorps am Annaberg in Schlesien kämpft und mal eben eine Reihe Soldaten umbringen lässt. Man könnte sagen, der Mensch zählt in diesem Roman nicht so wirklich, eher die Ideologie. Und insofern passt auch ein deutlicher Antisemitismus da rein. Der Chef der Komintern wird als jüdischer Typ bezeichnet. Genauso die beiden Polizisten der Geheimpolizei, die ihn verhören. Sie sprechen Jiddisch miteinander. Auch die Intriganten in der Weimarer Republik sind Juden.
Nun ist das aber doch ein sehr altes Buch, 1930, die Publikation. Klingt doch sehr klischeehaft nach rechts. Ich meine, welche zeitgenössischen Romane von heute werden in dieser Szene gerade gelesen?
Also die anderen beiden, die ich mitgebracht habe, die sind kontemporär, über die wird zum Beispiel bei X, also Twitter, gesprochen. Und neben den Büchern für Nostalgiker könnte man bei den aktuellen Romanen, die von Rechten gelesen werden, unterscheiden zwischen denen für die Entwurzelten und Wütenden und denen für die Enttäuschten. Und für die Enttäuschten gibt es zum Beispiel Giuseppe Gracia. Das Buch heißt Auslöschung und ist dieses Jahr im christlichen Fontes Verlag erschienen. Und das Buch ist auch eine unbedingte Leseempfehlung vom schon erwähnten Verleger Götz Kubitschek.
Und wer ist dieser Giuseppe Gracia nun?
Gracia ist 57 Jahre alt, ein Schweizer Schriftsteller, arbeitet aber wohl, was man so rausfinden kann, hauptsächlich als Kommunikationsberater. Als Autor hält er sich da mit seiner politischen Haltung auch in anderen Büchern nicht zurück. Die drehen sich dann etwa um den Kulturkampf gegen Freiheit und Christentum oder das therapeutische Kalifat.
Und was wird erzählt in diesem Roman?
Also hier geht es um einen Journalisten, der über seine Meinungen über den angeblich barbarischen Islam und das hingegen großartige Christentum zunehmend im Schweizer Kulturbetrieb aneckt. Und dieser Journalist schreibt dann wiederum einen Roman, in dem er einen Angriff von Islamisten auf ein Berliner Kulturevent erzählt. Und dieser Angriff wird dann in Auslöschung sehr, sehr ausführlich beschrieben. Da werden dann Autoren, Intendanten, Schauspieler von den Terroristen nach vorne geholt und vor laufender Kamera der ARD erschossen.
Das hört sich jetzt allerdings wirklich so nach einem richtig, richtig schönen rechten Szenario an und ganz schön brutal auch. Wie ist es erzählt?
Es ist schon bemüht, formell nicht völlig anspruchslos zu sein. Und das versucht er, indem er eben diesen Roman in Roman einbaut und nicht ganz klar lässt, ob er sich diesen Anschlag dann eigentlich nur einbildet oder ob das in der Erzählwelt tatsächlich stattfindet.
Das ist allerdings dann schon ein bisschen so eine ästhetische Komplexität. Gelingt es denn stilistisch?
Ich finde, eher nicht. Das Buch versucht insgesamt etwas mehrdeutiger zu sein. Am Ende bleibt es aber schon ein verschleierter Thesenroman. Diese ganzen Formspiele wirken eher wie eine lose Hülle für die Ansichten des Autors, die ich finde dann eben wenig originell sind und so wenig originell, dass sie ohne diese Hülle doch völlig zusammenfallen würden.
Und wie wären diese Ansichten?
Naja, der Islam ist eine rückständige, barbarische Religion. Der Westen ist aber auch in seinem Konsumismus völlig entleert. Eigentlich kann nur das Christentum die westlichen Gesellschaften noch retten. Und insofern würde ich sagen, das ist eher ein Roman für etwas ältere Rezipienten, die zwar von der westlichen Welt und ihren für viele ja unerfüllbaren Versprechungen enttäuscht sind, aber die noch in einer christlichen Tradition verwurzelt sind und darin dann Zuflucht suchen.
So, jetzt haben wir einen Roman von 1930 und einen Roman von einem 57-jährigen Autor. Aber Nils, du hast auch einen gefunden, der unter jungen Rechten gelesen wird.
Genau, wir wissen ja, dass zumindest die Offenheit für rechte Politik unter Menschen deutlich zugenommen hat in letzter Zeit. Und ein Autor, der vor allem online sehr gehypt wird, ist der 22-jährige Sebastian Schwärzel. Und der, könnte man sagen, hat nun neben den Büchern für Nostalgiker und Enttäuschte eben einen Roman für die jungen Entwurzelten unter den Rechten geschrieben. Der heißt Schizoid Man und ist erschienen im jungen konservativen Castrum Verlag.
Und worum geht's da?
Es geht um einen jungen Mann, der aussehen will wie die großen Männer auf den Werbetafeln, also hauptsächlich von sich selbst und seinen Gains im Fitnessstudio besessen ist. Alles Weitere ist dann gar nicht mehr ganz so leicht zusammenzufassen. Er kommt eigentlich aus so einem linksliberalen Elternhaus und lebt mit einer Frau in einer WG, die sich bei der Krankenkasse als Transgender ausgibt, um an Testosteron-Supplements zu kommen, die sie dann wiederum weiterverkaufen kann und die auch der Protagonist ihr gern abkauft. Aber der Versuch des Protagonisten, Sinn im Leben durch einen immer besser aussehenden Körper zu ersetzen, der gelingt ihm nicht. Stattdessen wird er dann am Ende zu einer Art nihilistischem Möchtegern-Selbstmordattentäter, der versucht, eine Schwulenbar in die Luft zu jagen.
Oh, das erinnert mich jetzt gerade mal ein bisschen an Fight Club, den Film, oder American Psycho von Bret Easton Ellis, also auch zwei Bücher, wo es ja auch um die Identitätskrise junger Männer und die daraus resultierenden Gewaltfantasien dann geht. Ja, beides sind Meisterwerke in ihrem Genre. Funktioniert das denn hier auch ähnlich?
Es funktioniert halbwegs. Im Gegensatz zu den anderen Romanen, die ich hier mitgebracht habe, hat er schon Verständnis dafür, dass Kunst polyvalent, also mehrdeutig sein darf. Es ist auch der einzige Roman, der sich einer eindeutig politischen Lesart schon versucht zu entziehen. Der Protagonist beschreibt sich schon selbst in diesem Buch als Faschist. Er ritzt sich später sogar ein Hakenkreuz in die Stirn. Diese politische Symbolik geht aber an keiner Stelle über dieses postmoderne Spiel mit sozial geächteten Symbolen, die irgendwie anecken, hinaus. Mir war das dann manchmal trotzdem zu sehr in so einem jugendlichen Anti-Alles-Gestus verhaftet. Und es fehlen dann manchmal diese erzählerischen Nuancen, die Bücher zu Meisterwerken machen. Stattdessen wird am Ende alles immer abgedrehter, immer deftiger, auch immer unrealistischer. Und das hat sich für mich dann schon nach einer Weile etwas erschöpft.
Aber es hat dich doch interessiert. Ganz abgeneigt bist du nicht.
Nein, gar nicht. Also für so einen jungen Autor ist das schon ein vielversprechendes Debüt. Und es ist ja nicht so, dass es diese Entwurzelung, die da beschrieben und aufgegriffen wird, nicht geben würde. Er beschreibt das schon mit viel Humor und Offenheit, den Zustand, in dem man von da ausgehend dann schnell geraten kann. Und er bietet dafür zum Glück keine Lösung. Also die Neue Rechte ist ja bekannt für ihre sehr instrumentalisierenden Lesarten. Und in ihren Formaten prüft sie dann literarische Werke oft darauf, ob man irgendwelche politischen Stichworte daraus ziehen kann. Und dieses Buch funktioniert so nicht. Und genau dafür wird es dann interessanterweise auch in der Rechten kritisiert. Zum Beispiel hier in einem Video-Essay des rechten YouTubers Degeneratioed.
Der Protagonist bleibt am Ende des Tages nur ein narzisstischer, in der Zoomer-Generation verlorener Identitätsloser, der zwar Gefallen am faschistischen Stil und der dahinterliegenden Ästhetik empfindet, mit dem historischen Faschismus aber rein gar nichts am Hut hat. Die Selbstbezeichnung des Faschisten ist als Trostpflaster zu verstehen und zum Abschrecken da. Und das Hakenkreuz, das er sich im späteren Verlauf seines geistigen und körperlichen Verfalls in die Stirn ritzt, ist kein Glaubensbekenntnis. Es ist die vergebliche Suche nach Sinnstiftung.
Ja, was mir also an dem Roman gefällt, wird gerade in der Rechten eher mit etwas Skepsis betrachtet.
Jetzt haben wir diese drei Titel, Nils. Gibt's denn etwas, das diese drei Romane verbindet?
Mir scheint schon, dass sie alle auf jeweils eine eigene Art und Weise die Sollbruchstellen des Liberalismus irgendwie aufgreifen und auf die reagieren. Also insbesondere die, dass der Liberalismus keine tiefe emotionale, soziale Bindung bietet und die Last, einen Sinn im Leben zu finden, jedem einzelnen Menschen selbst aufbürdet und gleichzeitig vielen Menschen die Mittel zu dieser Sinnstiftung gar nicht richtig zur Verfügung stellt. Und am klügsten zeigt das, wie ich finde, Sebastian Schwärzel, der das dann darstellt, ohne gleich eine Lösung in Nostalgie, Religion oder auch Gewalt anzubieten.
Romane von rechts für rechts. Nils Millian hat uns eine Auswahl vorgestellt. Danke dir.